Willkommen bei Lore and the Story Behind mit Alexander Hartung und Marc Reisner. In diesem Podcast betrachten wir Werke aus Literatur, Film oder Spiel, die so bedeutend sind, dass sie ihren eigenen Kosmos erschaffen haben.
Unser heutiges Thema ist der Herr der Ringe. Dass wir das als erstes Thema genommen haben, hat mich ein bisschen zweifeln lassen, weil ich glaube, es gibt kein Buch oder keine Geschichte, die so ausgearbeitet und so durchinterpretiert worden ist wie der Herr der Ringe. Vielleicht mal die Bibel ausgenommen. Aber es gibt trotzdem viel zu sagen. Deshalb, hallo Marc.
Hallo Alex. Ja, ich freue mich. Wir fangen heute mit unserem Podcast an und wir wollen uns damit beschäftigen, was sind denn so die Faktoren, wie man Welten baut, was macht eine Welt aus. Und Herr der Ringe ist, wie gesagt, schon ziemlich ausgelutscht, weshalb wir mal gucken müssen, dass wir nicht jeden Aspekt uns anschauen, sondern mal die für uns relevant sind. Wir wollen so ein bisschen über die Schwerpunkte Literatur, Film, Spiele, Rollenspiele sprechen. Mhm. Und da Herr der Ringe ja letztendlich mit einem Buch losging, was, wenn ich mich recht erinnere, 1954 veröffentlicht wurde, als drei Bände.
Sechs Geschichten, eigentlich sind sechs Bücher, wenn man es genau nimmt.
Eigentlich soll es ein Buch werden, aber aufgrund der hohen Papierkosten hat man es in drei Bände unterteilt.
Genau. Schriftsteller Tolkien, ein paar Fakten zu ihm, geboren 1892 in einem Land, was heute Südafrika ist, hieß damals anders, 1973 verstorben. 2073 jetzt. Ne? Er war bekannt dafür, dass er Professor an der Universität Oxford war, hat auch studiert vorher, war vorher noch in Leeds an der Universität, hat einen Lehrstuhl gehabt und angefangen hat er mit Hobbit. Er hat noch andere Sachen geschrieben außer Hobbit, aber keine wirklich großartigen Sachen. Und dann kam eben während des Zweiten Weltkriegs hat er Ringe geschrieben, genau. Kam dann 54 raus, viel später erst in Deutschland. Die Übersetzung ist in 60 Jahren gewesen, also 1969, 70, soweit ich weiß. Vielleicht noch ein interessanter Fakt, C.S. Lewis hat ihn 1961 für den Nobelpreis für Literatur vorgeschlagen, den hat er nicht bekommen, aber
Ja, da kann ich noch sagen, was ich echt interessant finde, weil wir ja viel wahrscheinlich heute über Lizenzen reden werden. Das Buch war ja am Anfang ein Achtungserfolg, kann man sagen. Und wurde erst so 65, ist es so richtig durchgestartet, aufgrund einer ganz interessanten Tatsache. Weil es kam in Amerika raus, aber dieser Roman, die gebundene Ausgabe, war eigentlich den meisten Leuten zu teuer. Und da irgendwie die Lizenzrechte nicht richtig geklärt waren, gab es einen Publisher, der hieß Ace Publishing. Und der hat einfach ein Paperback ohne Lizenz rausgebracht. Und der eigentliche Lizenznehmer dann von Herr der Ringe namens irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen, Ballantine oder so ähnlich, der hat im gleichen Jahr auch ein Paperback rausgebracht und dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. Und jetzt ist auch interessant, dass Tolkien Professor war, weil nämlich an den ganzen Unis hieß dann, unterstützt den Professor, kauf die Ballantine-Ausgabe. Und dann haben angefangen, Leute Herr der Ringe zu kaufen, die nichts mit Fantasy-Literatur zu tun hatte. Und so ist dieses Buch, sagen wir mal, von so einem Geheimtipp relativ schnell durch diesen Kampf der Verlage, dem nicht lizenzierten, dem lizenzierten Verlag, hat es dann doch die Runde gemacht in Amerika.
Ja, also man schiebt es auch ein bisschen auf die Hippie-Bewegung.
Genau.
Auch, dass das halt eben gerade mit den Elfen und so weiter. Man muss vielleicht zu dem Thema Fantasy sagen, dass es, klar, man muss es unterscheiden zwischen fantastischer Literatur, die es schon immer gegeben hat, die auch die gewaltigste und die einflussreichste Literatur von allen ist. Und halt Fantasy. Und Herr der Ringe gilt eigentlich als der Begründer der Fantasy-Literatur, wenn man so will. Hobbit hat sich damals echt schlecht verkauft. Ich glaube, bis zum Herr der Ringe waren es irgendwie 12.000 oder so. Und die haben sich dann halt hochgezogen. Also heute reden wir von locker 100 Millionen für Hobbit und 150 Millionen für Herr der Ringe. Und das schafft, glaube ich, niemand außer Agatha Christie, die im Milliardenbereich verkauft hat. Daher ist es schon sehr, sehr beeindruckend, wie viele Bücher, es ist quasi ein Fantasy-Buch, was ja von der, sagen wir mal, ernsten Literaturszene verachtet wird, dieses Genre komplett, ähnlich wie Comics zum Beispiel oder auch Science-Fiction, verkauft hat. Und ich glaube, wenn man jetzt die religiösen Bücher wegnehmen würde, dann wird, glaube ich, wahrscheinlich Herr der Ringe auf Platz 1 stehen.
Ist eigentlich auch spannend, weil das Gleiche gilt natürlich auch für die Filme, auf die man irgendwann noch zu sprechen kommen. Du hast ja immer das Problem bei Fantasy, dass es relativ schnell kitschig und albern werden kann. Und das war natürlich auch dann bei Herr der Ringe-Film, als der quasi gepitcht wurde, auch gleich mal das große Gegenargument. So, wer will so einen Kinderquatsch gucken?
Es wird dann auch viel gesungen im Buch. Also es wird sehr viel Gedichte und so Sachen. Es hat natürlich Elemente, es ist natürlich auch High Fantasy. Also das heißt im Grunde genommen, es wird sehr viel Wert auf Worldbuilding gelegt, sehr viel Wert auf, naja, wie sieht die Welt aus? Die Hobbits reden anders als die Elfen. Das Elfenland sieht anders aus als das Hobbitland und so. Und das ist natürlich eine Sache, wo die Frage ist, wollen das die Leute, ja, die jetzt zum Beispiel in Actionfilmen gucken, wollen die in so eine Welt eintauchen? Und kann man das überhaupt in einem Film machen?
Es ist spannend, weil Tolkien ja letztendlich sich sehr intensiv mit Sprachen beschäftigt hat. Und wahrscheinlich war das auch so der Zugang. Ja, also war wahrscheinlich einer der Zugänge, quasi ein Buch zu schreiben, wo Sprache insofern eine Rolle spielt, indem es verschiedene Rassen gibt, die verschiedene Sprachen sprechen.
Also insgesamt, er hat über 10 Sprachen entwickelt tatsächlich. Also wirklich entwickelt, wir reden hier nicht von...
Klingonisch.
Wobei, da gibt es jetzt auch ein Wörterbuch. Aber ganz früher war das ja auch nur so ein paar Sprüche. Aber es ist wirklich so. Also das ist gewaltig, was Tolkien für den Herr der Ringe, das sieht man jetzt in der Tiefe gar nicht so in dem Buch. Aber ja, er hat auch die sagen wir mal, die Archetypen, wenn man so sagen will, auch quasi populär gemacht. Es gab vorher schon Zwerge und Elfen, klar, aber... Seit Herr der Ringe haben die, ich sag mal ein Gesicht, ja. Jeder weiß, was ein Zwerg ist, was ein Elf ist, ein Ork ist. Und nicht jeder hat irgendwie die germanischen Sagen drauf mit den Zwergen. Daher ist das schon ein gewaltiges Werk, allein was das, sag mal, er hat einen Standard für Fantasy gesetzt. Mhm. Zumindest für High Fantasy.
Ja, also irgendwie war er ja auch ein Nerd, muss man sagen. Und vor allen Dingen hat er sich ja auch sehr intensiv mit der Theorie beschäftigt. Hat ja einen sehr, sehr bekannten Vortrag an der St. Andrews University gehalten, glaube 1939, wo es darum ging, also was ist Glaubhaftigkeit? Und er hat es sehr genau definiert, dass die Glaubhaftigkeit sozusagen beim Autor liegt und der Autor so jemand wie ein Weltenbilder ist oder Worldbilder, im Prinzip sowas wie Gott. Und er muss die Welt so glaubhaft gestalten, damit die Leser überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass es erfunden ist. Es gibt da so das berühmte Gegenbeispiel, was sehr viel älter ist, nämlich von Samuel Coleridge, so 1800 irgendwas, ich glaube 17, wo es darum ging, um die Aussetzung des Unglaubens. Also das klingt auch so ein bisschen theoretisch, aber das wird auch heute, werden die zwei Theorien immer wieder hervorgehoben, wenn es darum geht, wie gestalte ich Immersion. Weil Coleridge sagt, es gibt im Prinzip eine Verabredung zwischen Autor und Leser. Und wenn der Leser ein Märchen liest, dann akzeptiert er, dass es einen sprechenden Wolf gibt. So, der Tolkien wird sagen, wir müssen es so gut bauen, damit der Leser gar nicht überhaupt an die Fragestellung rankommt, sondern der glaubt es, weil alles so perfekt zusammengeschustert ist, dass letztendlich der sprechende Wolf zu dieser Welt gehört. Der Coleridge sagt einfach, der Leser lässt sich drauf ein. Mhm. Tolkien sagt, der Autor muss so gut sein. Und deshalb ist er letztendlich auch die Grundlage für ganz viele Dinge, die letztendlich dann später auch in Filmen umgesetzt worden sind. Ja, warum funktioniert ein Star Wars? Warum funktioniert ein Avatar? Also die Basics kann man auch hier tatsächlich auf ihn zurückführen.
Also das Besondere an Tolkien ist halt die Tiefe. Ja. Also das ist eine Sache, die mich zum Beispiel beim Lesen, da war ich 19 oder so, ein bisschen gestört hat. Das ist schon sehr, sehr tief. Aber das macht ihn glaubhafter. Und na klar, das ist, also es gibt im Grunde zwei entscheidende Faktoren beim Schriftstellerischen. Das eine ist die Welt, das Worldbuilding, und das andere ist die Charakterisierung. Ja. Und da hat sich Tolkien beiden sehr, sehr viel Mühe gemacht. Das kann man in der Form nicht. Also das Fantasy, wenn man jetzt mal das nehmen, gab es vorher schon. Ja. Wir hatten natürlich auch Robert E. Howard Conan. Mhm. Das ist aber eher die Low Fantasy, da geht es um diese Person, die halt irgendwie sich durch den Dschungel schlägt oder sowas, ein kleinerer Abenteuer. Also, Robert E. Howard hat gar nicht so Welten in der Form gebildet wie Tolkien. Die Leute haben es trotzdem gerne gelesen. Ja. Also Fritz Leiber fällt mir noch ein.
Und Schwerter.
Genau, also Fafrit und der Graue Mausling oder so. Mhm. Das sind großartige Bücher, aber es ist was ganz anderes. Ne? Es ist ein Abenteuerbuch und Herr der Ringe ist eine epische Geschichte.
Ja, das Spannende ist, mein Vater war ein totaler Bücherfan, also ganz, also Science Fiction, Fantasy, hat so alles gehabt und hat gemeint, es gibt immer so drei Sachen, die darfst du auf gar keinen Fall lesen, wenn du geistig gesund bleiben willst. Das eine ist Karl May, also es gehört da jetzt nicht mit rein, aber also ähnliches Konzept, ja, jeder Stein wird beschrieben. Das andere ist der Wüstenplanet und das dritte natürlich Herr der Ringe. Und dann habe ich gedacht, ah, der hat keine Ahnung. Und dann habe ich angefangen zu lesen, habe dann auch so nach 100 Seiten habe ich gedacht, boah, also ist mir einfach, wie du sagst, Tiefe zu detailliert. Da passiert erstmal nichts, ja. Und
viele Gesunden.
Ist interessant,
und Tom
ja.
Bombadil.
Scheint aber tatsächlich eine Fanbase zu haben oder irgendwie.
Ja, das ist das Gute daran ist, dass sich Leute natürlich dann Tod interpretieren auch ein Stück weit. Da haben wir ja das Thema, da können wir ja mal über das Thema Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter reden. Ja, eine Zeit lang hat man geglaubt, dass das alles Zweiter Weltkrieg ist und Sauron, Hitler und so. Und das hat er ja damals vehement gesagt, das wäre nicht so. Trotzdem ist natürlich, er war 1916 in der Schlacht in der Somme mit 1 Million Toten. Also das ist die größte Kesselschlacht, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit. Es ist schrecklich gewesen. Und ich glaube, dass man das nicht irgendwie abstreifen kann, dass schon Mordor und die Trümmer von der Somme-Schlacht da irgendwie was zu tun haben. Also das glaube ich schon, dass man das da viel vielleicht interpretieren kann. Der lässt ja auch viele Möglichkeiten zu. Mhm.
Ja. Also, es gibt ja auch diesen ganz interessanten Tolkien-Film von 2019. Mhm. Was filmisch wirklich richtig gut machen ist, da wird ja auch diese Schlacht gezeigt und es geht ja um sein Leben.
Der heißt auch Tolkien vielleicht.
Der heißt auch Tolkien, der genau. Film. Und das Spannende ist ja, sie tun ja immer diese Herr-der-Ringe-Elemente so über kleine Spezialeffekte in diese Schlacht einbauen. Dann gibt's dann so eine Explosion und in diesem Feuerball sieht man ganz kurz so ein Gesicht aufflackern von so einem Dämon, ja, oder man sieht diesen Balrog irgendwie so, aber immer nur so angedeutet über Flammen, Nebel etc. Und letztendlich, glaube ich, ist es ein ganz guter Zugang. Ja, selbst als Autor kannst du ja einfach unbewusst von solchen Dingen beeinflusst worden sein, weil die prägen dich ja. Und es ist was anderes, wenn der in einer Hippie-Kommune aufgewachsen wäre, hätte er mit Sicherheit andere Bücher geschrieben, ja, wenn wir so über den Kontext des Lebens reden, als wenn du im Ersten Weltkrieg dabei bist und liegst irgendwie Monate, Wochen lang in diesem Schützengraben.
Ja. Also ich denke auch, dass man das davon halt ausschließen kann, aber es ist schwierig, also wie gesagt, so eine klare Aussage von Tolkien über Erster Weltkrieg und Mordor und diese ganzen Sachen, die gibt's nicht. Aber klar, man braucht nicht viel Fantasie, um zu merken, da gab es bestimmt einen Zusammenhang.
Aber jetzt sag doch mal, was zeichnet für dich das Buch, also wir sagen mal das Buch, wir werden wahrscheinlich auch immer Film sagen, aber sagen wir mal diese drei Bücher, also was zeichnet das aus? Also was ist da so viel anders als überall anders, wenn wir jetzt mal das Worldbuilding ausklammern?
Die Besonderheit ist natürlich die Vielfalt. Es ist natürlich auch moralisch eine Sache. Also das im Grunde genommen, wenn man jetzt mal anguckt, die Schwächsten gehen voran. Ja? Da hast du die mächtigen Elfen und die Unsterblichen, fast Unsterblichen. Und du hast den König und du hast diesen unbesiegbaren Zauberer. Und dann kommt irgendwie der Hobbit und sagt, okay, ich mach's. Ja? Mhm. Es hat auch was zu tun mit, wie kann ich denn das sagen, mit Gier, klar. Also zum Beispiel die Menschen werden ja von den Ringen ganz extrem beeinflusst. Ja. Die Elfen kommen da relativ sauber durch zum Beispiel. Es ist eine klassische, aller klassischen Heldenreisen, das wollen wir sehen. Es hat ein Happy End. Im Film ist das Happy End ein bisschen kürzer, weil die Befreiung des Auenlandes nicht dabei ist. Aber das sind so diese Dinge. Ich glaube, es spricht so ein bisschen den Urinstinkt des Menschen an für die Heldenreise. Und ganz entscheidend ist halt, und darüber kann man ja auch diskutieren, Eskapismus. Also das hat ja auch Tolkien eine Zeit lang auch verteidigt, weil die gesagt haben, Eskapismus und ja, ihr träumt euch da eine Welt, die es nicht gibt. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, weil viele Bücher gerade aus der Zeit sehr, 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 sehr ernst sind. Ja. Ich denke jetzt zum Beispiel mal aus deutscher Sicht Ernst Jünger oder so, der von der Sommerschlacht beschreibt oder so. Ja. Die Bücher, die zu der Zeit rausgekommen sind, sind alle sehr, sehr ernst. Ja. Und ja, da kommt jetzt jemand hin und erzählt uns was von singenden Hobbits und Elfen, die fast unsterblich sind und ein großes Monster und Magie, vor allem sehr viel Magie. Ich habe die Magie zum Beispiel das erste Mal bei Herr der Ringe wahrgenommen. Ich kann dir jetzt nichts sagen, ein Buch, wo doch, irgendwie...
Da fällt mir nicht ein, wenn du sagst Eskapismus, Zauberer von Oz, war ja während dem Zweiten Weltkrieg der Film schlechthin. Für die Soldaten, die an der Front waren, Fantasy-Welt, was ist ein Löwe, ein Blechmann, ja, ein Zauberer, genau.
Scarecrow,
wie heißt genau, Vogelscheuche.
Vogelscheuche, genau.
Ja, also das sind ja Elemente, die man schon vorher hatte, ja. Ist eigentlich ganz interessant und ich finde auch diese Gefährten, also diese Gemeinschaft, als quasi Disney Cars in Produktion gegeben hat, haben sie gesagt, wir wollen einen Film, für Jungs, Autos ist geil und Freundschaft. Und dieses Gemeinschafts-Freundschaftsthema, da geht es ja auch um Verrat und so, ja, wie in allen großen Geschichten, das bringt natürlich Leute zusammen.
Mhm. Also wie gesagt, es geht um viele Elemente. Korruption durch Macht, klar. Mhm. Der Ring, ja, das gibt ja schon so Elemente, wo Bilbo dann irgendwie kurz ausfliegt und den Ring wieder haben will oder so. Mhm. Also diese Korruption von Macht ist, glaube ich, auch sehr wichtig, aber am Ende wird es dann gut. Ja. Mhm. Das ist so der Punkt. Also ich kenne jetzt spontan keine Fantasy, die irgendwie schlecht ausgeht. Ich glaube, das ist auch, es gibt ja zu jedem Genre sowas wie Konvention. Mhm. Im Krimi, im Liebesroman und so weiter und so weiter. Und im Fantasy kann man eigentlich sagen, am Ende wird alles gut. Mhm. Mir fällt George R. R. Martin vielleicht noch ein, aber da wissen wir ja nicht, wie es ausgeht. Weil das hat er noch nicht geschrieben. Aber das ist ganz wenig. Fantasy ist in der Regel mit einem befriedigenden Ende.
Nach 700 Bänden oder so.
Ja, das sind wir ja wieder bei einem Thema, wenn ich jetzt meine Krimis angucke, die spielen in Berlin, München und Hamburg. Und da muss ich nicht viel erklären. Da erkläre ich zu einer Szene, wie es da aussieht. Aber jeder weiß, wie Berlin, Hamburg oder München aussehen, auch wenn er noch nicht dort war. Mhm. Wenn ich jetzt aber durch Mordor oder durchs Elfenland gehe, dann muss ich erstmal ausholen. Mhm. Das geht ja dann da schon los. Dann, wie sind denn die Zwerge? Ja? Gerade wenn wir jetzt wieder beim Thema Dungeons and Dragons sind, da gibt es 20 verschiedene Varianten von Zwergen über die Jahrzehnte. Mhm. Und wie sind die jetzt? Wie sieht das Land aus? Und da komme ich mit 300-400 Seiten nicht weiter.
Das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, um mal zu den Filmen überzuschwenken.
Okay.
Weil letztendlich, es gibt ja eine epische Story, wie diese Filme auch überhaupt in Produktion gegangen sind. Das ist so ein bisschen Fanboy-Wissen, das will ich jetzt mal so ausklammern, weil es wird bestimmt schon in 1000 Making-ofs beschrieben, ja, auch was für eine prägende Rolle unser Knastbruder Harvey Weinstein dabei hat. entscheidend war ja, dass diese Filme erstmal irgendwie gepitcht werden musste. Und Peter Jackson, der Regisseur, Produzent, Mastermind von Herr der Ringe, hat was ziemlich Brillantes gemacht. Er hat nämlich ganz, ganz am Anfang von eigenem Geld zwei Leute eingestellt, nämlich Alan Lee und John Howe. Und es waren die Ikonen der Darstellung von Herr der Ringe. Also die zwei Zeichner, die in der Fanbase oder Illustratoren als das Maß der Dinge wahrgenommen wurden. Die stehen für diese Welt von Herr der Ringe. Und die sind die akzeptiert wurden, dass sie die Welt so im Prinzip darstellen können, wie sie ist. Der Lee ist quasi der so diese poetischen Sachen macht. Der hat dann später auch im Film Bruchtal designt. Mhm. Und der Howe, der ist eher so ein düsterer Typ gewesen. Der hat Balrog gemacht, also alles, was düster ist. Und die hat er einfach Sachen zeichnen lassen, um dann zu erklären, wie der Film später aussieht. Also quasi, was du gesagt hast, dieses Weltbuilding, jeder weiß, wie Berlin aussieht, ja, hat Peter Jackson aufgenommen, hat gesagt, er muss den Leuten zeigen, wie Bruchtal aussieht, wie Helms Klamm aussieht, wie die Monster aussehen, die Waffen etc. Und er muss es so machen, dass die Fans akzeptieren. Also Herr der Ringe wäre völlig in den Bach runtergegangen, wenn der erste Fan gesagt hätte, hä, was ist denn das für ein Scheiß, so sieht Bruchtal nicht aus. Ja, was du ja bei ganz vielen Buchverfilmungen hast, so eine ähnliche Geschichte, ja, wo dann Michael Ende gesagt hat, das hat mit meinem Buch nichts zu tun. Also das ist ja völlig absurd, ja. Atreo ist ein grünes Pflanzenwesen oder was weiß ich, ja. So, und das hat er eigentlich so ziemlich geschickt gemacht. Und so hat er es letztendlich auch über verschiedene Umwege geschafft, den Film auf die Straße zu kriegen. Da kann man auch sehr viel drüber erzählen, was er da gemacht hat.
Es war ein Risiko. Ich meine, wenn man jetzt anguckt, wie viele Fantasy-Filme erfolgreich waren, dann kommt man auf eine Null. Man kann so ein bisschen Kronen reinschmeißen oder so Sachen. Aber in der epischen Breite war nicht zu erwarten, dass ein Fantasy-Film oder ein klassischer Fantasy-Film durchstartet.
Es war insofern ein Risiko, weil das Konzept war von Anfang an, alle Filme und während er noch bei Miramax war, also beim HW, waren es zwei Filme. Es war von Anfang an geplant, dass alle Filme zusammen gedreht werden. Drum ist er dann später auch überall angeeckt. Also das Risiko für ein Filmstudio zu sagen, ich gebe euch jetzt mal, keine Ahnung, letztendlich war die Kalkulation 280 Millionen Dollar, die gebe ich jetzt mal in den Topf, dass du drei Filme auf einmal drehst und der erste Film floppt dann, das ist eigentlich keiner eingegangen, der alles hin und beisammen hat. Und das nächste Problem war halt, dass er sich komplett mit dem Harvey Weinstein verkracht hatte, aber Miramax die Option von Herr der Ringe hatte. Also man muss dazu verstehen, bei so Projekten kauft man nicht die Rechte, sondern man kauft die Option, dass man jetzt, sagen wir mal, je nach Vertrag 5 bis 10 Jahre Zeit hat, diesen Film zu realisieren. Und wenn man das dann macht, dann kriegt man die Rechte. Aber bis dato darf kein anderer die Rechte anfragen. Das hieß also, wenn Miramax diese Rechte nicht rausrückt, dann kann auch kein anderer Herr der Ringe als Rechte kaufen. Ja, da gibt's ganz viele andere Beispiele, ja, so Spider-Man und so, ja, wo die Rechte bei Sony lagen und Sony aber verpflichtet war, alle x Jahre einen Film zu machen. Das erklärt auch, warum manche Spider-Man-Filme einfach so ein bisschen unterirdisch sind. Ja, weil man muss jetzt den Film machen, sonst verliert man quasi den Lizenzvertrag. Gut, letztendlich ist er, wie alle wissen, bei New Line Cinema gelandet. War eine riesen Erfolgsstory, aber wenn man sich jetzt überlegt, was tatsächlich die Filme ausmacht von Herr der Ringe, dann ist auf Ebene der Filmsprache das alles erstmal sehr straightforward. Also viele sagen, es ist ein Meisterwerk, aber es ist ein Film, die Filme sind erstmal sehr normal erzählt, also vom Syntax her.
Inhaltlich ist es ein Meisterwerk, weil, wie gesagt, das Problem, was viele Leute mit Herr der Ringe haben, ist, dass es halt Längen hat. Und das ist sehr, sehr gut gemacht worden. Die haben, wie gesagt, ein paar Dinge weggelassen. Es wird nicht so viel gesungen. Tom Bombadil, für alle Leute, die es interessiert, wurde weggelassen und auch die Befreiung des Auenlandes. Aber das, muss ich sagen, ist eine erzählerische Meisterleistung.
Man muss eine Kürzung schreiben können, jetzt mal ganz ehrlich. Also das ist, was du bei jedem Roman hast, was du bei jedem Film hast, was du bei jedem Theaterstück hast. Man muss eine Kürzung schreiben können. Also ich will es ihm jetzt nicht absprechen, weil es gibt ja nicht viele Projekte so in der Filmgeschichte, die von so viel Leidenschaft und Begeisterung getragen wurden. Mhm. Und wo einer wirklich gesagt hat, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, ich zieh's durch. Ja, da gehört Star Wars dazu, da gehört Titanic dazu, später vielleicht auch Avatar, aber da hat Cameron ja schon so viel Rückenwind gehabt und natürlich Herr der Ringe. Tatsächlich, was den Film zum Game Changer macht oder die Filme, ist A, die Art, wie er produziert wurde. Es war so das erste wirklich große Projekt oder Großprojekt, was komplett erstmal digitalisiert wurde und dann digital weiterbearbeitet wurde. Und dafür brauchst du eine Pipeline. Also wenn man so über Film redet, wenn man über Software redet, dann kommen ja meistens so Sachen, die man so ein bisschen von YouTube kennt. Aber in der Realität spielt ja eigentlich die Rolle, wie gut funktioniert meine Pipeline. Deshalb ist auch völlig egal, wie billig welches Programm ist. Ja, wenn ich eine Pipeline habe, die funktioniert. Und da haben es halt ganz, ganz viel gemacht. Also erstmal, wie ein Film bearbeitet wird. Allen voran damals das Digital Intermediate. Also soll heißen, die Farbkorrektur auf digitaler Ebene, weil vorher hat man Farbkorrektur analog gemacht. Und da war halt nicht viel möglich. Herr der Ringe ist abartig. Ja. Die haben jeden Elfen von Hand aus maskiert und haben den ein bisschen unscharf gemacht. Jedes Land hat eine eigene Farbe, eine eigene Farbdynamik und Farbgestaltung. Und da ist man sehr weit vorangegangen. Und das ist mittlerweile in jedem Film Standard.
Gut, das war der Film 2001 rausgekommen, soweit ich weiß.
Der erste, ja.
Und das ist natürlich jetzt auch eine Frage von Computern. Also wenn ich mir jetzt angucke, wir sind ja hier im Studio, wenn ich mir angucke, was wir früher mit Analoggeräten, wie wir uns arm gekauft haben, um irgendwie mal einen gescheiten Effekt zu haben, das schüttelst du heute irgendwie aus einem Handy. Ja.
Es ist aber tatsächlich die Verbindung. Also viele haben ja gesehen, dass diese riesigen Modelle gebaut wurden. Die wurden ja einfach deshalb gebaut, weil die Computer damals die Leistung nicht hatten. Das würdest du heute digital machen. Ja, also wenn du ein Modell von dieser Detailtreue brauchst, musst du halt viele Polygone reinhauen. Da wäre ja damals, hättest du noch nicht mal mehr reinzoomen gekonnt, da hätte der Rechner einfach sich verabschiedet. Vor allen Dingen, das Beleuchtungsmodell ist halt sehr rechenintensiv, weil du sowas über eine indirekte Beleuchtung machst. Also das haben sie wirklich perfekt hingekriegt, diese analogen Modelle mit dem digitalen Content zu koppeln. Das war die erste große Leistung, die dann auch Standard wurde. Mhm. Wobei, du hattest ja vorher schon bei Titanic auch irgendwie. Wobei da nicht so viel digital war, aber diese Kamerafahrt übers Modell. Die,
Jurassic Park hätte ich da noch eingeworfen, oder?
Ja, aber der Clou war wirklich bei Titanic. Du fährst ja über dieses Originalschiffwrack, was sich dann irgendwie beziehungsweise ich glaube, das Schiffwrack war sogar das Modell in dem Fall, was sich dann aber in die Original-Sets verwandelt. Ja, dieses Matchen und so. Also man muss ja bedenken, vor Herr der Ringe kam Titanic raus, was eigentlich der eigentliche Gamechanger war, jedenfalls was die digitale Nachbearbeitung und die Pipeline anbelangt. Aber die war halt nicht voll digital und auch Gladiator. Mhm. Und letztendlich hat Herr der Ringe so zwei Sachen vorangetrieben für das Studio, was ja Peter Jackson damals gegründet hat, Weta, auch heute noch sehr berühmt für berühmt ist, nämlich die digitalen Kreaturen mit Gollum, was jetzt technisch gesehen einfach eine Weiterentwicklung war von allem, was es bisher gab. Die haben ja das Rad nicht neu erfunden. Ja, sowas wie Surface Scattering, dass man jetzt plötzlich auch Haut hat, die transparent hat. Man hat gewusst, man braucht es und da haben auch viele Unis dran geforscht. Ja. Aber wenn du jetzt halt wirklich sagst, ich habe diesen Fall, Gollum, dann setze ich halt mehr Energie dran wie eine Uni, die sagt, naja, wir tun aber auch noch Flugzeugteildesign. Also das war erstmal ein großer Wurf, aber eigentlich basierend auf bekannter Technologie. Und das Besondere war tatsächlich, dass der Schauspieler Andy Serkis in diesem Film als Schauspieler mitgemacht hat und dann rausretuschiert wurde und dafür Gollum reingebaut wurde. Auch das ist heute ein Standard. Das hat man bis dato noch nicht gemacht. Man hat es halt ohne Schauspieler gedreht. Und demnach ist es ja alles viel flüssiger geworden. Und das andere ist letztendlich Massive, dass man diese riesigen Massenszenen letztendlich realisieren konnte. Dafür hat man eine Software entwickelt.
Also die Ork-Schlachten oder so. Ja.
Genau.
Helmsklamm und all diese Dinge.
Und das Spannende daran ist, das ist eine Software, die eigentlich sehr ähnlich wie eine KI ist, was damals nicht gab, die arbeitet mit Agenten. Man hat also Orks und die kriegen Verhaltensmuster zugewiesen. Das war auch am Anfang das große Problem, dass wenn die Elfen zu mächtig wurden und zu viele Orks gestorben sind, sind alle anderen immer weggerannt. Also man hat immer das Problem gehabt, dass die Orks permanent auf der Flucht sind und gar nicht mehr kämpfen. Ja, und da muss man halt auch viel nacharbeiten. Und um das zu Ende zu bringen und auch nochmal zu zeigen, wie entscheidend dieser Technologiefortschritt war, Peter Jackson hat 2021 den Teil von Weta verkauft, der die Software entwickelt hat und die Technologie besitzt. Der Teil, der letztendlich die Special Effects macht, den gibt's noch. Ja, die haben zum Beispiel auch, machen bei Avatar mit, Planet der Affen, demnach auch dieser Robbie Williams-Film, A Better Man, ja, also dieses Creature-Design, den hat er noch. Aber was glaubst du, wie viel Geld er für den Technologieteil von Weta bekommen hat?
5 Milliarden.
Hoch gegriffen, 1,6 Milliarden.
Ist nicht schlecht, glaube ich, oder?
Und an Herr der Ringe hat er ungefähr 200 Millionen verdient. Also mal so.
Gut, sag uns mal was zu wie erfolgreich war Herr der Ringe denn von den, wie man es schon gesagt, Box Office?
Boah, ich glaube, die drei Filme zusammen ungefähr 4 Milliarden, so ungefähr.
Wie viel ist das denn? Also gib uns mal die Top 10 oder so, werden mehr, gibt es überhaupt jemand, der mehr hat?
Klar, Avatar.
Avatar, ja?
Ja, ich weiß nicht auswendig, Avatar ist Nummer 1, glaube ich. Avatar, könnte auch sein, dass Avatar 2 Nummer 1 ist. Und jetzt kommen natürlich auch viele Marvel-Sachen rein. Also die Reihenfolge genau weiß ich nicht. Titanic ist da auch noch mit dabei. Mhm. Und dann ist immer die Frage, ob es inflationsbereinigt ist, weil man muss erst mal gucken, ob irgendwas an vom Winde verweht rankommt.
Ja, nee, also inflationsbereinigt finde ich ja immer schwierig. Der Volkswert schlägt ja zu. Weil ne, man müsste erstens mal gucken, wie teuer ist überhaupt eine Eintrittskarte im Vergleich zu anderen Dingen auf einer Welt.
Genau.
Also es ist ein Unterschied, ob ein Film 1 Euro in Deutschland kostet oder 20 Euro. Und dann müsste man die Währung irgendwie gegeneinander setzen. So lassen wir das einfach.
Ja, aber sag doch mal, wie war denn so der Film für dich? Also war das
für mich
so?
War es ein Erweckungserlebnis. Ich hätte nicht geglaubt, dass er das so gut hinkriegt. Im Sinn von, es war eine erzählerische Meisterleistung, weil ich mich zu keinem Zeitpunkt gelangweilt habe. Und es sind lange Filme. Also ich fand auch jetzt so Filme wie Titanic zum Beispiel, auch Avatar, haben Längen einfach. Und vielleicht liegt es daran, dass ich auch ein Fantasy-Freak bin. Und jetzt Titanic einfach jetzt, wenn man jetzt mal die Geschichte der Charaktere weglässt, der keine Überraschung ist. Die Titanic sinkt, ja, sehr viele Leute sterben. Kleiner Tipp von mir, in Belfast gibt es ein Titanic-Museum. Das ist das beste Museum, was ich je gesehen habe. Also wer immer Titanic-Fan ist, sollte unbedingt nach Belfast gehen, in das Museum. Und das sind so Dinge, die fand ich faszinierend. Und selbst meine Frau, die überhaupt keine Fantasy mag, ist mit mir in alle drei Filme gegangen. Also ich glaube, dass da eine Gruppe an Nicht-Fantasy-Fans diesen Film wirklich gemocht hat. Und das finde ich faszinierend, weil ich kenne jetzt auch kaum einen Krimi, wo jemand, der keine Krimis mag, sagen wird, oh, das war aber ein toller Film.
Naja, wir haben halt so ein Event, also so ein Kino-Event-Dings, ja. Also das ist ja aber bei Titanic das Gleiche. Wahrscheinlich sind die gleichen Leute, die in Titanic gegangen sind, auch in Herr der Ringe gegangen. Ja, ja, also ich kann mich gar nicht mal so richtig dran erinnern, ehrlich gesagt. Also es war jetzt nicht so das mega einschlagende Erlebnis. Aber auf jeden Fall tatsächlich war, also Gollum, es war halt irgendwie ganz neu, ja. Mhm. Und auch diese Schlachtszenen, man muss ja immer bedenken, Kino ist ja so ein Jahrmarktsmedium. Mhm. Und es lebt ganz stark von dem aktuellen Stand der Technologie. Mhm. Wenn ich keine Farbe habe, kann ich keinen Farbfilm machen. Wenn ich einen Farbfilm habe, habe ich andere Gestaltungsmöglichkeiten. Genauso ist es, wenn ich einen Gollum habe oder eine Massensimulation. Und das fand ich eigentlich so bemerkenswert. Aber mich hat es, glaube ich, nicht so wirklich abgeholt.
Also, ja, es gibt, ich finde, es ist auch eine der besten Schlachtenszenen. Also für mich ist ja, der Standard von Kampfszenen ist für mich Richard Lester, die drei Musketiere aus den 70ern und Braveheart. Mhm. Dann noch ein bisschen Conan der Barbar.
Der Kriegshammer Braveheart, ja.
Kriegshammer Braveheart?
Am Anfang kommt einem ein Kriegshammer.
Also, ja, also das sind so die Dinge. Und das, finde ich, hat Herr der Ringe unglaublich gemacht. Also Schlacht bei Helmsklamm zum Beispiel. Oder wenn dann die Reiter von Rohan irgendwie einsteigen. Das ist schon sehr, sehr episch.
Man muss halt auch bedenken, also wie gesagt, immer der technische Standard. Würde jetzt heute rauskommen, ja, hätte man mit Games of Thrones und Schlag mich tot, ja, den neuen Star Wars Film. Mhm. Der Standard, er hat einfach einen Standard gesetzt. Mhm. Und ja.
Ich meine, es ist natürlich noch was ganz anderes im Kino, das muss man auf faire Weise sagen. Also die Game of Thrones-Verfilmung habe ich ja nicht im Kino gesehen, ja. Die ist gewaltig, aber ich glaube, in diesem Kino und mit einer guten Musik und mit diesen guten Bildern hat es ziemlich geknallt. Mhm. Ich glaube, das sollte man nicht vergessen und da kann halt Netflix nicht mit, ne? Also unverändert. Es gibt unglaubliche Serien, die Star Wars-Serien sind ja auch sehr stark gemacht. Aber
du hast meinen Fernseher nicht gesehen, der ist so groß wie ein Kino.
Gut, okay, muss ich zugeben, da gebe ich jetzt. Aber wir können ja mal weitergehen. Also vom Kino, wir haben jetzt ein bisschen die Literatur, die sehr einflussreich war, die, wie stark der Film war. Wir haben ja noch einen Sektor Spiele im Grunde genommen.
Mhm. Ja, wo wir wieder bei der Lizenzfrage sind, ist eigentlich so ganz spannend. Also gleichzeitig mit Herr der Ringe 2001 hat Games Workshop im Prinzip ein Battle, ich glaube, die nennen es Battle System, Fantasy Battle System, also im Prinzip ein Tabletop-Spiel von Herr der Ringe rausgebracht. Und sie haben die Lizenz nicht bei Middle-Earth Enterprise, den Herr der Ringe gehört, gekauft, sondern bei New Line. Was heißt, dieses Fantasy-Tabletop-Spiel hat alle Figuren aus dem Film. Die haben nicht einfach ihren Gandalf, sondern die haben den Gandalf aus dem Film.
Wobei man vielleicht auch sagen muss, dass Games Workshop der Marktführer von Tabletop-Spielen ist. Also Warhammer und Warhammer 40k.
Genau, 40k wird wahrscheinlich bald in aller Munde sein.
Wenn Henry Cavill das mit Amazon verfilmt, ja.
Macht das jetzt überhaupt?
Ich glaube, es gibt schon einen Pseudo-Trailer. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil so richtig glauben tue ich es noch nicht dran. Aber Henry Cavill ist natürlich der ultimative Supernerd. Was das betrifft. Und
ist er selbst Warhammer-Spieler?
Ja, ja, ganz besessener Warhammer-Spieler auch. Und ich glaube, wenn so jemand das macht, der so viel Leidenschaft reinbringt, dann wird's gut. Und ich glaube, Henry Cavill hat im Moment wirklich viel Einfluss. Und es gibt auch Gerüchte, dass die Hexer-Saga hat er deshalb beendet, weil er irgendwie sich auf den Film konzentriert. Also ich hoffe's, ich bin nicht aktuell so ein Warhammer 40k-Fan, bin ich jetzt nicht. Aber ich glaube, dass das eine gute Sache werden wird. Aber ich glaube, dass es nicht vergleichbar mit Herr der Ringe, weil Warhammer 40k schon sehr speziell ist. Aber
okay. Sehr düster vor allen Dingen.
Ja, aber zurück zum Thema.
Ja, es ja,
ist
genau.
Halt der Hotshot im Tabletop.
Also das Ding kam halt 2001 raus und ist immer noch auf dem Markt. Also jetzt sind wir ja 24 Jahre später. Also von daher ist jetzt vielleicht nicht das einflussreichste Spiel, aber ein Spiel so lange am Laufen zu halten, man kriegt dann halt auch immer die neuen Figuren zum Nachkaufen. Ja, mal dann irgendwann Hobbit gekriegt und jetzt gibt's ja diesen Animationsfilm, wobei mir nie der Name einfällt von diesem Reiter von Rohirrim, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, das kam jetzt quasi.
Die Schlacht der Rohirrim
heißt. Ja, heißt so der Film?
Meines Wissens, ja.
Also von dem Japaner, von dem Kenshi, bla bla bla. Genau. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht gesehen, wobei der eigentlich bisher ganz spannende Sachen gemacht hat. Ja, der hat auch eine Blade Runner Comic-Verfilmung gemacht, Ghost in the Shell, ein Ableger und so weiter. Ja. Mhm. Werde ich mir auf jeden Fall auch irgendwann mal angucken. Aber genau, also dieser Film war dann wieder Anlass, letztes Jahr, glaube ich, nochmal eine neue Starterbox rauszubringen. Kannst ja wieder neue Figuren machen und so. Und für alle, die das nicht kennen, also das ist so die Champions League und du kannst da unendlich viel Geld ausgeben. Also so 2-3 Figuren kosten da 30 Euro rum. Die musst du erstmal zusammenbappen und anmalen. Und dementsprechend ist natürlich für so jemand wie Games Workshop, die mit Warhammer und 40K und Age of Sigmar halt permanent neue Rassen erfinden können, ja, wo wir auch wieder bei dem Bezug zu Herr der Ringe sind. Ja, es gibt eine neue Fraktion, ich erfinde irgendwie eine Rasse der Dämonen, weil Elfen, Zwerge, Goblins haben ja schon alles. Ich erfinde irgendwie Sphärenwesen, was weiß ich, ja. Und dann werden immer Figuren nachgeschoben, dass es nur so knallt.
Ich denke, das liegt auch ein bisschen daran, dass es am Köcheln halten, weil Amazon natürlich auch die Herr der Ringe-Serie jetzt irgendwie ordentlich pusht.
Aber die haben es interessanterweise nicht umgesetzt, ja, für ihr Battle System. Aber egal.
Da gibt es ja nur ganz wenige, die mit Herr der Ringe noch was zu tun haben. Also es gibt da Gandalf, wenn man so will, und Galadriel. Also das heißt, es ist eine ganz andere Zeit auch, in der das spielt. Daher wollten die wahrscheinlich kein Crossover. Und es ist ja schwierig zu beurteilen, wie gut und wie beliebt diese Serie ist. Die wird ja vielerorts schon sehr zerrissen.
Aber gerade zu dieser Amazon-Serie gibt es wirklich irgendwo Zahlen. Und das ist echt spannend, weil letztendlich war ja die Idee zu sagen, wir machen diese Serie, um Prime-Kunden zu generieren. Mhm. Und sie... Also auf langer Sicht kann man es ja nicht messen, aber die Serie, also die erste Staffel hat irgendwie 465 Millionen Dollar gekostet. Mhm. Da haben sie gleich mal 250 Millionen Lizenzgebühren bezahlt. Mhm. Man weiß nicht, was Peter Jackson bzw. New Line bezahlt hat. Man weiß nur, dass diese Option wahrscheinlich so um die 10, 15 Millionen gekostet hat. Was die tatsächlich an Lizenzgebühren bezahlt hat, ist gar nicht klar. Aber Amazon hat damit ungefähr 150 Millionen Leute erreicht. Und hat so viele Abonnenten abgegriffen, dass sie damit um die 370 Millionen Umsatz gemacht haben. Mhm. Also 465 Millionen investiert, 370 Millionen Umsatz während der ersten Staffel ist kein gutes Geschäft, aber Amazon funktioniert ja anders als ein klassischer Filmverleih. Das heißt, die Leute, die da Kunden sind, sind danach ja nicht alle abgesprungen nach der ersten Serie. Man müsste jetzt einfach mal über 10 Jahre gucken, wie viel die generieren. Und die Milliarde, die sich Amazon da zur Seite gelegt hat, könnte sich auf lange Sicht tatsächlich lohnen. Auch das ist ein ganz schwieriger Punkt, weil wir eine Filmproduktionsfirma haben, die eigentlich keine Filmproduktionsfirma ist und sich es erlauben könnte, 1 Milliarde als Verlust abzuschreiben. Das kann sich ein Universal eigentlich so nicht leisten. Mhm. So, wobei auch da ändern sich ja gerade so die Zeiten, ja, dass sie eher profitabel werden sollen. Ja, aber es ist eine sehr, also es ist halt so eine Gemengelage, die oft nicht so durchschaubar ist, ähnlich wie mit Apple, ja.
Ja gut, ich persönlich finde es immer gut, wenn man Serien längerfristig ansetzt, weil ich glaube, dass das so der Weg zum Glück ist, dass man halt einfach den Charakteren und der Handlung eine Chance gibt. Es ist einfach so, dass die meisten Serien auf die erste Staffel ausgelegt sind. Und damit ist Wohl oder Wehe, ja, von diesen Staffeln.
Klar, als Netflix-Prinzip, also Abonnenten generieren. Aber warte mal, ich glaube, wir tun jetzt gerade so völligst abdriften.
Okay,
so.
Genau. Lass uns wieder zurückgehen. Wir waren bei Warhammer und
Spiel. Ja, genau. Also das Tabletop-Spiel kann man schon als erfolgreich messen. Also anders wie beim Kino, Box-Office, weiß man ja nicht, wie viele Einheiten die verkaufen. Aber wenn man 24 Jahre lang ein Produkt hochhebt, wird es irgendwie tragen. Aber sag mal, Rollenspiel, was gibt's da so?
Es gab ein Rollenspiel, Merse, was auf den Rollmaster-Sachen basiert ist, aus den 80ern. Das war okay, aber nie besonders erfolgreich. 91 kam noch eine neuere Version raus, die hieß dann auch Lord of the Rings. Mhm. Die parallel dazu gab's Lord of the Rings Roleplaying Game, was parallel zum Film 2002 veröffentlicht worden ist. Und alles in allem kann ich sagen, im Vergleich zu Film und Buch finde ich es unbedeutend erfolgreich. Es ist irgendwie, schafft es keiner von diesen großen Brandings, angefangen von Star Trek, selbst Star Wars mit Einschränkungen, Herr der Ringe, irgendwie auf dem Rollenspielmarkt wirklich die Großen wegzudrängen. Also da ist Dungeons & Dragons und selbst Pathfinder oder solche Sachen immer noch stärker. Also das ist, dachte ich immer, es ist so der Traum. Ich kann Bilbo Beutlin spielen, ich kann gegen Orks kämpfen, ich kann Elf sein oder so. Und das ist so der Traum aller Rollenspiele. Aber da muss ich sagen, das hat sich nie groß durchgesetzt.
Aber gibt es denn noch was, wo du sagen würdest, das taugt was?
Es gibt Neues. Also The One Ring ist im Grunde genommen 2011 haben sie es nochmal angestartet und 2022 eine zweite Edition. Die ist jetzt erfolgreicher. Die ist jetzt auch ein bisschen losgelöster von Herr der Ringe, finde ich, von dem grafischen Design. Und die haben jetzt wieder eigene Zeichnungen, während die 2001er Version ja 1:1 Filmfotos waren. Da haben sie einfach 200 Filmfotos rein und das war's. Das spielt sich auch ganz gut, aber an den großen, an Dungeons & Dragons und allem, was da jetzt rumfliegt, kommt es auch nicht annähernd dran.
Also im Brettspielbereich ist es tatsächlich so, dass es unendlich viele kleine, größere Dinge gibt. Fantasy Flight Games hat auch eine Herr der Ringe-Lizenz. Diesmal nicht bei New Line Cinema, sondern direkt bei Middle-Earth Enterprise. Mhm. Das heißt, die machen Herr der Ringe-Produkte, wie sie wollen. Da gibt's dann halt den Legolas, der so aussieht, wie sie denken. Mhm. Und sie haben halt nicht quasi das Filmdesign gekauft. Die haben sehr unterschiedliche Spiele. Ich finde so Journey to Middle-Earth ist eigentlich ganz interessant. Das ist so eine Mischung aus Brettspiel und App, wo du dann halt auch im Prinzip durch Mittelerde marschierst und Abenteuer erleben kannst, die aber meistens relativ frei erfunden sind. Mhm. Also gar nicht so an Büchern hängen, vermute ich jedenfalls mal. Jedenfalls kamen mir so die Geschichten nicht bekannt vor. Es gibt aber auch so von Ravensburger eigentlich so ein ganz schönes Ding, das ist noch gar nicht so alt, das heißt Adventure Book und dann hast du so ein dickes Buch mit 8 Geschichten, die du so spielen kannst. Das ist eher ein Familienspiel, ist auch verglichen mit anderen Brettspielen, die ja eigentlich immer relativ teuer sind. Wollen wir mal sagen, wir fangen da mal bei 70, 80 Euro an und haben nach oben hin absolut kein Limit. So mit 35, 40 Euro echt auch gut zu finanzieren. Würde ich sogar fast so empfehlen für Leute, die mal so da reinschnuppern wollen in so einem Spiel, was so ein bisschen was mit Geschichte zu tun hat. Ja, es gibt von Seven Wonders, gibt es eine Herr der Ringe-Version, die heißt dann irgendwie Lord of the Rings Duel oder so. Ja, selbst Cosmos hat ein Escape Room Herr der Ringe. Also es zieht nach wie vor, wenn man einfach mal Herr der Ringe draufdruckt. Also man nimmt dann eigentlich ein Spiel, was es schon lange gibt, und druckt Herr der Ringe drauf und tut dann halt irgendwie unbedeutende Charaktere durch die Filmcharaktere ersetzen. Also da wird man auf jeden Fall sehr fündig. Und gerade die Spiele, die auf dem Massenmarkt abziehen, tun immer noch die Lizenz sich gerne reinziehen. Ja.
Ja, also selbst in den Discountern gibt es ja immer wieder so Schnippchenspiele oder sowas mit Herr der Ringe. Klar, es geht ja auch weiter. Also Silmarillion ist ja auch eine Sache, das, wo man jetzt versucht, Dinge rauszuverfilmen eventuell. Da gibt es viele Gerüchte. Wir haben diese Riesenserie von Amazon. Wir hatten jetzt gerade diesen Trickfilm. Also wir sind ja noch lange nicht am Ende.
Ja. Ja, das ist halt so das Problem in der heutigen Zeit, weil es auch viel mit der Risikobereitschaft, gerade im Filmbereich mit Studios zu tun hat. Wenn man Herr der Ringe draufschreibt, weiß man ungefähr, was man kriegt. Mhm. Und man weiß, man hat eine Fanbase, die man, wenn man es nicht völlig dumm anstellt, mitziehen kann. Ja, es gibt das berühmte Beispiel von der Insel, der Film, der einfach nicht wirklich zu verkaufen war. Der war extrem teuer und war extrem aufwendig. Und man konnte die Geschichte nicht verkaufen. Die Leute wussten nicht, was die Geschichte ist. Und das war so ein bisschen der Wendepunkt so bei den großen Studios, wo man gemerkt hat, naja, Harry Potter versteht jeder, Krieg der Sterne versteht jeder, Star Wars versteht jeder. Dann kann ich einfach mein Marketingbudget auch entsprechend runterfahren, weil jetzt sind wir wieder, um den Kreis zu schließen, beim Worldbuilding. Wenn Amazon sagt, ich mache eine Herr-der-Ringe-Serie und die haben sich ja nicht grundlos Herr-der-Ringe rausgesucht. Die wollen ja ein Produkt haben, so wie HBO Games of Thrones hatte. Die wollen ein Produkt haben, womit sie glänzen, wo jeder drauf springt. Und mit Herr-der-Ringe hat man eine riesige Fanbase und die Leute wissen, was es geht. Ist völlig egal, sie wissen jetzt nicht, um was es in der Serie geht, aber sie wissen, was die Welt ist. Sie wissen, es gibt Zwerge, es gibt Elfen. Da gibt's keine Toaster oder so, ja. Also die Welt ist klar definiert und damit kann ich auch mein Marketingbudget später entsprechend drosseln. Man muss es halt, wie gesagt, dann wieder mit den Lizenzgebühren aufrechnen. Aber Marketing ist ja nicht nur, dass wir einfach Geld ausgeben, um die Marke bekannt zu machen, sondern das heißt ja auch, ich will ja auch einen Impact erzielen. Und der Impact oder die Möglichkeit, den Impact zu erzielen mit einer bekannten Marke, ist halt größer als mit was noch nie einer vorher gehört hat.
Klar, das einzige Risiko ist halt, dass die Leute nicht zufrieden sind mit der Verfilmung. Das kann natürlich sein, das sehen wir bei der Serie. Da gibt es sehr viele Leute, die jetzt wirklich sich beschweren, aus welchen Gründen noch immer, dazu bin ich schon tief genug drin. Aber bei Herr der Ringe zum Beispiel, bei Harry Potter, bei vielen Star Wars Sachen, ist die Befriedigung relativ groß der Fans.
Genau. Dann können wir dann mal ein anderes Mal drüber reden, wie man als Filmemacher und vor allen Dingen als Studio, und da ist ja auch gerade Disney bekannt dafür, ja, also wie man das hinkriegt, dass sowas funktioniert. Aber dann würde ich sagen, sind wir eigentlich mit vielen Themen durch?
Wir sind durch. Wir können zumindest festhalten, dass Herr der Ringe als eines der mächtigsten Werke mit dem gewaltigsten Einfluss auf ganz viele andere Dinge ist, dass wir das nutzen können. Also Herr der Ringe ist sozusagen perfekt für unseren Anfang. Weil es ist nicht nur ein Buch, es ist irgendwie eine eigene Welt, die es erschaffen hat.
Genau. Und es hat wahrscheinlich in allen Medien den Standard gesetzt.
Ja. Und ist zumindest in allen Medien präsent und hat großartige Dinge in allen Medien erschaffen.
Das war doch ein gutes Schlusswort.
Dann vielen Dank.
Bis bald.
Bis bald.
Dieser Podcast wurde produziert im Tonstudio Schraubfabrik in Mannheim, dem Tonstudio für Recording, Mixing und Mastering.